Liebe Freundinnen und Freunde des Dritten Frühlings, es war schade, dass dazumal das Werk des Engländers Chambers noch nicht sehr bekannt war. Sonst hätte sich Bühring von der eigentlichen Bauart der Sineser besser unterrichten können. Soviel bekannt ist, setzten dieselben zwar wohl Pagoden oder Götzenbilder in ihre Tempel, aber niemals auf die Dächer. Noch weniger bilden sie sich selbst gesellschaftsweise beim Teetrinken und Tobakrauchen vor ihren Häusern ab. Und ob dieselben jemals Palmbäume in regulären Entfernungen voneinander gepflanzt, um in der Folge, wenn sie groß genug geworden, auf deren grünen Stämme Dächer zu bauen und Wohnungen darunter zu errichten, ist gänzlich zweifelhaft. Indessen muss doch hierin der Baumeister entschuldigt werden, der nicht die Freiheit genug hatte, sondern sich nach einer von dem Könige entworfenen Skizze richten musste. So urteilt der preußische Oberhofbaurat und Garteninspektor Heinrich Ludwig Manger 1789 über das 1754 begonnene und 1764 fertiggestellte chinesische Haus im Park von Sanssouci. Und wären wir heutigen nicht geneigt, seinem Urteil zuzustimmen? Nicht nur, dass es fraglich ist, dass die Chinesen sich selbst so abgebildet hätten wie hier, in insgesamt 31 lebensgroßen vergoldeten Figuren, als Musiker vor den Fassaden oder eben in Gruppen, Tee trinkend und Tobak rauchend, in den drei Säulenhallen an den drei Seiten des kleinen Gebäudes. Darüber hinaus sehen sie auch nicht sehr chinesisch aus, was auch daran liegen mag, dass es den einheimischen Bildhauern an entsprechenden Modellen mangelte. Mit den Pagoden oder Götzenbildern im Tempel, aber niemals auf den Dächern, ist die vergoldete Figur mit Sonnenschirm und Schlangenstab gemeint, die hier oben auf dem zeltartigen Dach thront. Überhaupt das Dach. Mit seinen geschwungenen Formen und der Bemalung in Spiralen gerät es förmlich in Bewegung wie ein Karussell. Und zusammen mit überall auftauchenden Vergoldungen an den Figuren, den Säulenpalmen, den Masken über den Fenstern und, entsteht einem Alltag, der normalen Welt entrückter Charakter dieses Gartenpavillons. Also nur eine Art Disneyland für gekrönte Häupter, in diesem Fall für Friedrich II. Von Preußen. Ein imaginiertes China, das europäischen Exotismusvorstellungen gerecht werden soll, in einer Zeit, als das Reisen noch deutlich mühsamer war als heute. Ich war in Versuchung, an dieser Stelle eine Klage über den Overtourism zu beginnen, den heute immer mehr zunehmenden Tourismus, der droht, Landschaften und Städte zu zerstören. Doch ich bleibe erst einmal im Garten von Sanssouci im 18. Jahrhundert, das uns, wie wohl räumlich näher, vielleicht ebenso fremd ist wie China. Der Gartenhistoriker Adrian von Butler zitiert im Zusammenhang mit historischen Gärten den Begriff des Heterotop von Michel Foucault. Dabei handelt es sich um, Zitat, wirkliche Orte, wirksame Orte, die in die Einrichtung der Gesellschaft hineingezeichnet sind, sozusagen Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte, wiewohl sie tatsächlich geortet werden können. Noch einmal, Gegenplatzierungen oder Widerlager, tatsächlich realisierte Utopien, in denen die wirklichen Plätze innerhalb der Kultur gleichzeitig repräsentiert, bestritten und gewendet sind, gewissermaßen Orte außerhalb aller Orte. Ich versuche einmal zu übersetzen, dabei hoffentlich nicht so sehr zu vereinfachen, in Hinblick auf unseren chinesischen Garten in Potsdam. Es geht um Utopie einerseits. China wurde in zeitgenössischer Sicht häufig als ein Land der Freiheit verklärt, zum Beispiel auch von Friedrichs Freund Voltaire. Aber es geht auch um die eigene Kultur, sprich Gesellschaft, die repräsentiert, bestritten und gewendet wird. Dieser utopische Aspekt könnte erklären, Warum bei der Anlage keine kulturhistorische Exaktheit im Sinne des von Manger angesprochenen Werks von William Chambers angestrebt wurde. Friedrich, so ist anzunehmen, war sich wohl bewusst, dass es sich auch bei China nicht um ein Paradies handelt, sondern es geht um einen der Wirklichkeit dem Alltag entrückten Ort. Zu seiner Zeit war das kleine Haus hinter dichten Pflanzungen verborgen in einem eigenen Gartenteil, mit geschlängelten Wegen im Kontrast zu den großen Achsen im übrigen Garten. Hier gab es exotische Gehölze, Tulpen, Kuchen und Trompetenbäume, an deren Ästen, das sicher belegt ist das nicht, kleine Glocken im Wind läuteten. Hierhin konnte sich der König zurückziehen, um zu arbeiten oder sich mit seinen Freunden zu Mahlzeiten zu treffen. Teil der Anlage war auch ein gleichfalls chinesisch gewandeltes Küchengebäude. Eine Art Gegenwelt also, in der man Dinge in Frage stellen konnte. Einer der Teilnehmer der Tafelrunde Friedrichs war Julien Aufray de la Mettrie, bekannt vor allem für sein 1748 entstandenes Werk L'Homme Machine, das dazu führte, dass er nicht nur Frankreich, sondern auch die liberalen Niederlande verlassen musste und im selben Jahr, also 1748, am preußischen Hof Zuflucht fand. La Mettrie, dieser vielleicht radikalste unter den Aufklärern, versucht, die spezifisch menschlichen Probleme, zum Beispiel Gewissensfragen, dadurch zu lösen, dass er sie für inexistent, für Phantome erklärt, indem er den Menschen mit einer Maschine gleichsetzt. Ein Menschenbild, das einiges der aktuellen Diskussionen um Neurobiologie und künstliche Intelligenz vorwegnimmt. Doch Utopien, auch nur zeitweilig, zu leben, bleibt schwierig. Eine Herausforderung, die mal besser, mal schlechter gelingt. So kommt es auch unter den Potsdamer Aufklärern zur Auseinandersetzung und die Bezeichnung Affenhaus, die Friedrich für das chinesische Haus verwendete, bezieht sich wohl nicht nur auf die Deckenmalereien im Innern, die höfische Szenen aus China zeigt, zwischen denen Affen herumtouren, wobei La Mettrie schon 1751, also vor der Vollendung des Hauses, gestorben ist. Und in China, fast zeitgleich, entstehen im Garten der vollkommenen Klarheit, dem Garten des alten Sommerpalastes in Peking, die sogenannten vielstöckigen westlichen Bauwerke unter Kaiser Qianlong, der nicht nur ähnlich lang wie Friedrich regierte, sondern mit dem er auch die Liebe zur Musik und Dichtung, das Lob der Pflicht und Ambitionen als Bauherr teilte. Ausgangspunkt der Anlage war das Interesse des Kaisers an Springbrunnen, die bis dahin in der chinesischen Gartenkunst keinen Platz hatten. Und so entsteht unter der Leitung des Jesuitenpaters Giuseppe Castiglione, der sich lange Jahre am chinesischen Hof aufhielt und eigentlich zum Missionieren gekommen war, ein neuer Gartenteil mit aufwendigen Wasserkünsten und europäischen Bauwerken. Das heißt, ganz europäisch waren sie dann doch nicht, weil dem chinesischen Schönheitsempfinden die geraden europäischen Dächer so gar nicht entsprachen, wurden sie dann doch der chinesischen Tradition entsprechend gestaltet. Changierend ambivalent, so erscheint der Blick auf das Fremde, auf die Fremden, aber auch auf das eigene, auf sich selbst. Wie damit umgehen? Jean-Jacques Rousseau, ein weiterer Zeitgenosse, beklagt das Vergleichen allgemein als großes Übel. Aber kommen wir darum herum? Müssen wir nicht vergleichen? Als Kunsthistoriker sowieso. Und es ist auch spannend. Hier zwei Ansichten der Halle des ruhigen Meeres, vor der die sogenannte Wasseruhr mit Figuren der chinesischen Tierkreiszeichen platziert ist. Einmal von einem chinesischen und einmal von einem europäischen Künstler. Dieselbe Perspektive und doch eine unterschiedliche Sicht der Dinge in der Darstellung der Perspektive, der Behandlung des Himmels, der Bäume. Und heißt vergleichen immer bewerten? In der Sozialpsychologie spricht man in Bezug auf Urteile und Vorurteile über die Fremden von Heterostereotypen, die häufig negativ, aber manchmal auch idealisierend ausfallen können. immer in Abhängigkeit vom Autostereotyp, dem Selbstverständnis. Und hier, an dieser Stelle, liegt dann vielleicht eine Chance für das Vergleichen. In der Begegnung mit dem Fremden, sei es nun räumlich oder zeitlich, die eigenen Urteile und Vorurteile zu prüfen und damit hoffentlich uns und die anderen besser zu verstehen. Und damit dann womöglich zu so einer Gelassenheit ranhaltung zu gelangen, wie der Mandarin auf dem Dach des chinesischen Hauses im Park von Sanssouci, der so gänzlich unbeeindruckt von den kritischen Worten des Oberhofrats Manga ist.